Werbung.
Leute, wenn wir etwas richtig doll lieben, dann kriegt ihr das ja mit. Ihr spürt das. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute einmal wieder BookBeat vorstellen können. BookBeat ist ein digitaler Streamingdienst mit über 1 Million Hörbüchern und E-Books. Und wir, Jaco und ich, wir hören uns dadurch das gesamte Sortiment durch alle verschiedenen Genres, die es gibt. Jaco war ja jetzt in letzter Zeit viel bei Outlander unterwegs. Ich bin gerade viel in Sachbüchern unterwegs. Und da bin ich mal gespannt. Du hast uns heute nämlich schon wieder was Neues mitgebracht, richtig?
Ja, ich habe das schon auf Instagram vorgestellt, aber ich bin so doll begeistert, dass ich es in alle Richtungen spreaden möchte. Deswegen möchte ich es hier auch noch einmal vorstellen. Vor allen Dingen auch, Sam, weil ich erfahren habe, dass das Cover von dem Buch, was ich jetzt vorstelle, sogar aus dem Adel kommt.
Laba!
Die Illustratorin namens Gesine kommt aus dem Adel. Und es ist auch ein wirklich wunderschönes Cover. Und zwar zum Buch Pause von Lena Kupke. Falls ihr Lena Kupke nicht kennt, das ist eine ganz tolle Comedian. Ich finde die super witzig. Das ist so, ich weiß nicht, die hat einfach eine Art von Humor, dass ich einfach, weißt du, diesen cringy Humor, die macht was, du lachst dich kaputt, aber du versteckst dich auch hinterm Sofa, weil du es gar nicht aushältst, dabei zu sein.
Das
ist so unangenehm. Sie macht auch so Alltagshumor auf der Straße und so. Es ist wirklich richtig, richtig gut, Leute. Und Lena hat ein Buch geschrieben, was aber gar nicht wird. Das Buch ist witzig, aber es ist jetzt kein Comedy-Buch. Das Buch heißt Pause und dreht sich um Hannah. Und Hannah, auf dem Buchcover steht, zieht zu ihren Eltern, als der Notarzt kam. Mit 36, ja. Hannah hat nämlich etwas erlebt, was du auch erlebt hast in den letzten Jahren, Sam. Und sie musste das ganz, ganz alleine verarbeiten und hat eine Panikattacke in einem Meeting ganz am Anfang des Buches und wacht dann in der Notaufnahme auf. Und ja, Hannah hat ab diesem Tag mit Panikattacken zu kämpfen und zieht zu ihrer Familie. Ich will gar nicht so viel verraten über dieses Buch, aber es ist so ein tolles Buch, wirklich. Ich kann es jedem ans Herz legen und ich habe das Gefühl, ich muss für dieses Buch nicht mal eine Triggerwarnung aussprechen irgendwie, weil es ist, als würde eine Freundin dir ihre Geschichte erzählen. Weißt du, es ist ganz sensitiv erzählt, es ist ganz nahbar, es ist unfassbar witzig und tief zugleich. Also sie spricht auch ihre eigene Familie und es ist einfach super witzig, einfach wie, wenn du das hörst, Sam, wie sie ihre Mutter spricht, du denkst einfach, oh mein Gott, einfach Boomer-Mutter. Es sind richtig alltagsnahe Gespräche. Das ist nicht wie in Büchern sonst so ein bisschen schöner beschrieben, sondern es ist on point, genau die Sprache, die wir sprechen. Weißt du?
Geil.
Und die Sachen, die wir wirklich sagen würden. Das Thema Freundschaft, das Thema Familie, Kommunikation, Dinge mit sich alleine ausmachen müssen, die Gefühle, die damit kommen, das Gefühl haben, niemandem zur Last fallen zu wollen. All das wird in diesem Buch bearbeitet und ich habe das wirklich binge durchgehört, weil ich das so toll fand und ich bin richtig traurig, dass ich am Ende bin, aber ich wollte es hier noch einmal empfehlen. Pause von Lena Kupke kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen.
Das höre ich mir hundertprozentig an. Und wenn ihr euer Leben auch mit Geschichten füllen wollt, dann solltet ihr unbedingt mal BookBeat ausprobieren. Es ist so toll, einfach alles machen zu können und dabei einfach zuzuhören und ein Buch zu hören. Das ist so toll. Wir haben einen Code, der heißt Tankstelle. Damit könnt ihr BookBeat 2 Monate lang testen. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet gerne mehr hören und länger, dann bleibt ihr gerne und dann könnt ihr eins der Abo-Modelle abschließen. Oder aber ihr sagt, hey, das war's, danke dafür, ist nicht meins, dann kündigt ihr das Ganze einfach wieder. Wir verlinken euch das Ganze wie immer in unserem Linktree in unserer Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen, auf dem unsere Themen stehen und eure. Und wir jetzt dann bequatschen und Geschichten dazu erzählen.
Genau so ist das. Hallo liebe Jaco.
Hallo liebe Sam. Es ist sehr schön, dich zu sehen.
Dito. Heute haben wir das mal vernünftig gemacht und nicht vorher irgendwie eine Stunde gequatscht, sondern eigentlich ziemlich schnell auf Record gedrückt.
Naja, wir haben schon noch eine Viertelstunde über Blähungen geredet, bevor wir auf Record gedrückt haben.
Okay, das stimmt. Wir haben festgestellt, es gibt gute und es gibt schlechte Blähungen. Es gibt einmal die guten, wo es rauskommt und dann gibt es einmal die, wo es drin bleibt und du denkst dir, fuck, ich habe richtig krasse Bauchschmerzen.
Ja, halt ungesunde und Ich habe übrigens erstens eine Nachricht von einer Zuhörerin bekommen, die gebeten hat, dass wir nur ein ekliges Thema pro Folge besprechen. Und hat sie alle Themen aufgezählt, die wir in einer einzigen Folge besprochen haben. Und ich weiß nicht mehr, was da stand, aber aneinander gekettet sah es richtig eklig aus. Und ich habe gedacht, Challenge accepted. Ich schaffe es, über noch mehr eklige Sachen in einer Folge zu reden.
Also war sie wirklich geschockt, dass sie so eklig waren, oder was?
Ich glaube schon ein bisschen. Ja, es gibt Leute, die auch empfindlich darauf reagieren, wenn man über eklige Sachen redet. So wie zum Beispiel, das würde mich interessieren, wie das bei dir ist. Reagierst du am Esstisch?
Nein. Null.
Es gibt richtig wenige Sachen. Es ist mir auch schon passiert, dass, wenn ich irgendwie schlechte Laune hatte oder so über irgendwas geredet wurde, wo ich so dachte, boah, das tönt mich gerade richtig ab, oder irgendwas, was so ähnlich aussieht wie mein Essen. Verstehst du, wenn über irgendwas Ekliges gesprochen wird, was so ähnlich aussieht wie ein Essen, dann hatte ich das auch schon mal. Aber ansonsten kannst du mir erzählen, was du willst beim Essen. Es gibt so viele Leute, die dann nicht weiter essen können.
Ja, die sagen dann immer so richtig pikiert so, Entschuldigung, ich esse gerade. Und ich denke mir so,
ja, deswegen können wir noch weiter über Durchfall reden.
Schanko, das mag ich sehr gerne. Und das erklärt auch, warum wir immer gut miteinander essen und chillen konnten.
Ja, also ich muss sagen, dass mir das immer sehr, sehr unangenehm ist. Also ich war schon richtig oft dabei, wenn jemand das gesagt hat. Und dann dann ist mir das immer ganz doll unangenehm, weil mir dann bewusst wird, über was ich gerade so geredet habe. Aber ich habe da überhaupt gar kein Feingefühl für. Weil wenn man das selber nicht kennt, dann fällt es dir nicht auf, dass du über was redest.
Ist ja bei mir auch so. So, dann geht's weiter, würde ich sagen, oder?
Ja, dann kommt die obligatorische Frage. Dieses Wort benutze ich übrigens ständig, ohne dass ich weiß, was es eigentlich bedeutet. Hast du einen Fun-Faktor oder einen Up-Faktor, liebe Sam?
Ich habe einen ganz kurzen Fun-Faktor. Hast du auch was? Warte mal, was hast du?
Ich habe beides diese Woche.
Wahrhaftig. Womit würdest du gerne starten?
Ah, ich finde das gut, wenn wir mit dem Fun-Faktor starten, damit wir so richtig negativ in die Folge gehen gleich.
Okay, gut. Mein Fun-Faktor ist auf jeden Fall sehr kurz.
Okay, dann kommt jetzt der
Fun-Faktor.
Okay, Sam, hau raus.
Wenn du nicht lachst, müssen wir das rausschneiden.
Nee, dann kommt's erst nicht rein.
Und zwar, weißt du, was auf Isländisch Pandabär heißt?
Nee.
Das heißt Bambusbjörn.
Scherz. Oh Mann,
nein, das
scheiße,
ist wirklich
ich
so.
Mein Handy aus, ich würde so gerne nachgucken. Bambusbjörn?
Ja, ich habe heute schon ungefähr 10-mal wirklich mit Tränen in den Augen auf dem Boden gelegen, weil ich das jetzt, es ist ja voll süß, weißt du, Bär heißt offensichtlich Björn.
Ab jetzt heißt jeder Panda Björn, safe.
Ich nehme das jetzt auch schon als Beleidigung und dann habe ich eben zu meinem Freund gesagt, ey du Bambusbjörn, geh zur Seite.
Das ist eine richtig gute Beleidigung.
Richtig süß.
Ich liebe das. Ey, was ich dich übrigens fragen wollte in dem Kontext, kennst du es, wenn man zu jemandem sagt, du Kunde?
Ich glaube, ich hätte das schon mal gehört, ich bin richtig beknackt.
Wir haben letztens im Park gesessen mit einer Freundin und die hat gesagt, boah, wisst ihr noch damals, wo man Leute mit dem Wort Kunde beleidigt hat? Und ich sag so, hä, nee, wie? Sie so, ja, dass man so gesagt hat, boah, du Kunde, Alter. Und ich so, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und dann habe ich es
gehört, aber
mal
nicht verwendet.
Hä?
Ich habe es nicht verwendet irgendwie.
Aber kennst du das? Hast du das schon mal gehört? Weil sie hat das so richtig so, hä, das hat man noch früher immer gesagt. Und dann habe ich sie eine Woche später getroffen und dann hat sie gesagt, du weißt du was, ich hatte letztens so ein Treffen mit meinen alten Schulkameraden und da habe ich das angesprochen und dann konnten die sich auch alle nicht dran erinnern. Und jetzt irgendwie frage ich mich, ob jetzt in meinem Gehirn irgendwas verrutscht ist.
Ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist eine Mischung zwischen du Hund und du Kind.
Du Kunde. Nee, für mich ist du Kunde so, weiß ich nicht, musste so ein Kunde im Geschäft. Daran musste ich gerade denken, dass du gesagt hast, du Bambusbjörn. Weil es klingt so scheiße einfach, du Bambusbjörn.
Das war's auch schon.
Ja, ich finde es ein schöner Fun-Faktor. Ich finde, alle, die jetzt zuhören, können das einfach in ihren Wortschatz aufnehmen.
Ja, finde ich nämlich auch.
Warte, ich habe kurz noch eine Frage.
Ja.
Wie hast du es rausgefunden?
Mein Bruder kam kichernd in die Küche und meinte so, weißt du, was Bannerbär auf Isländisch heißt? Und hat sein Handy in der Hand. Er hat es irgendwo gelesen, offensichtlich. Ach so, okay, schade. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass ihr Leute seid, die verschiedene Namen in den Google Translator eingeben.
Nein, aber es gibt so Seiten, da sind so lustige Übersetzungen drin. Ich glaube, auf Schwedisch heißt Batman auch Lederlappen und das fand ich eigentlich auch. Und dann denke ich, stelle ich mir das so vor, so einem heftigen Comic-Cover, das dann da drüber steht, so Lederlappen oder wie man das sagt.
Oh Mann, ich liebe das ja auch, mir so Videos anzugucken, wo Leute sich über Deutsche lustig machen, weil einem dann erst so bewusst wird, was man auch selber für komische Worte hat, die für einen total normal sind. Aber andere Sprachen können so witzig sein einfach.
Ja, voll, absolut. Falls ihr noch mehr solcher lustiger Worte habt, bitte schickt uns die. Ich finde es richtig witzig.
Wir müssen auch das so ein bisschen heben, die Lacher in Deutschland. Weil ich habe letztens gehört, dass Deutschland weltweit als unwitzigstes Land der Welt nominiert wurde.
Boah, von dem Diss.
Das ist ein richtiger Diss. Da habe ich einen richtig witzigen Stand-up-Auftritt von irgendwem gesehen und ich musste voll lachen, habe mich ein bisschen geschämt, weil ich musste auch ein bisschen lachen, weil ich schon verstanden habe, was sie da alles so über uns gesagt haben. Es war nicht bösartig oder so, es war schon eher witzig, ja.
Cool.
Also, mein Fun-Faktor ist nicht witzig, sondern ein bisschen schön. Du weißt doch noch, als wir uns darüber, wir hatten mal einen Zettel, da stand drauf, Instagram-Hypes, die wir nicht nachvollziehen können oder Instagram-Hypes, die wir nicht mitmachen oder sowas.
Mhm.
Und da haben wir ja über das Tanzen gesprochen,
ja,
dass wir das nicht so richtig verstehen. Und auch wenn ich sagen muss, dass ich immer noch ein kleines Problem dabei habe, mir das anzugucken, weil ich das nicht zu mir überspringt, das Feeling, aber wahrscheinlich ist das Problem, weil ich keine Person bin, auf die das überspringt. Aber ich hatte letztens einen kleinen Tanzmoment zu Hause und von dem wollte ich dir erzählen.
Schön, ja, gerne. Hast du dich dabei gefilmt?
Nein, habe ich nicht, um Gottes Willen. Ich habe sogar alle Türen zugemacht und das Licht ausgemacht, damit mich bloß die Nachbarn nicht sehen. Weil ich, das war ein Intim, Tanzen ist für mich was total Intimes.
Ist bei mir auch so.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nicht so positiv auf diese Videos reagiere. Ich reagiere auch nicht so positiv darauf, wenn, ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, ja? Aber manchmal ist es ja auf Social Media so, dass man zum Beispiel über etwas sprechen will, über eine Emotion und dann versucht man es vor der Kamera zu rekonstruieren, aber es passiert gerade gar nicht wirklich. So wie in einem Film. Du weinst ja auch in einem Film, wenn jemand im Film weint, weil der das so gut spielt zum Beispiel. Mhm. So, und das ist ja auch etwas, was auf Social Media manchmal versucht wird. Man möchte über etwas sprechen oder eine Emotion teilen und eigentlich hatte man diese Emotion mit sich alleine und dann versucht man es zu rekonstruieren vor der Kamera. Und ich spüre halt so richtig doll, wenn dieser Moment gar nicht mehr echt ist, sondern rekonstruiert wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so mit diesen Tanzvideos und das habe ich auch so ein bisschen, wenn manchmal Leute zum Beispiel auf Social Media weinen. Und ich sehe aber, dass das Weinen nicht so richtig echt ist, sondern der eigentliche Heuleinfall ist schon vorbei. Und dann werden noch so Krokodilstränen rausgedrückt, um über Emotionen zu sprechen und die so als positiv darzustellen. Und eigentlich ist die Message richtig geil, aber ich fühle so richtig hart, wie der Moment einfach vorbei ist. Und deswegen ist es mir jetzt ganz unangenehm.
Ich verstehe das.
Aber darüber wollte ich auch gar nicht sprechen. Sind hier in der Bewertung drin. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich durch unseren Podcast, wir haben ja, der letzte Countdown auf Instagram war ja mit dem, nee, der vorletzte, Jennifer Page mit Crush.
Crush, oh, das war so schön, ich liebe ja den Song.
Ja, der ist so geil und manchmal, wenn ich so einen Song richtig hart fühle und der mir zum Beispiel richtig gute Laune macht, dann klicke ich immer bei Spotify oben rechts auf diese drei Punkte und dann steht da zum Radio.
Ja.
Und dann werden halt die Songs angezeigt, die wahrscheinlich Haupt von Leuten, die den Song auch gehört haben, mit in den Playlists ist. Also Sachen, die dazu passen.
Mhm.
Und das habe ich bei Jennifer Page mit Crush gemacht. Und dann kamen halt so Songs, die ich einfach mega doll vergessen hatte. So richtige 2000er-Songs, aber halt so Sachen, die nicht mehr so präsent sind, jedenfalls, die ich nicht so auf dem Schirm habe. So Alanis Morissette oder
The Cardigans.
The Cardigans oder Nelly Furtado oder ja. Melanie C, Alter. Und es war so, da waren so geiles Zeug war dabei.
Hey, warte mal.
I'm Like a Bird von Nelly Furtado. Ich habe gedacht, ich raste aus.
Ist Jennifer Page mit Crush? Ich hätte das so die 90er, Anfang der 90er zugeordnet.
Ich glaube, es ist Ende der 90er. Ich glaube, ich war so 11 oder 12. Aber es ist so
Ende 90er, Anfang 2000er war so in dieser Playlist. Und vielleicht, okay, es geht ja auch, es ist, also ich glaube, dass da auch manchmal Sachen weiter vom Veröffentlichungsdatum auseinanderliegen, aber Leute, die halt so einen Style mögen zum Beispiel. Voll. Es war auch zum Beispiel, En Vogue war auch drin und
oh ja, die liebe ich
die,
sehr.
Die sind ja auch schon älter, also hier Free Your Mind, wann, was ist das? Safe nur 92 oder so. Und dann war aber Nelly Furtado mit Turn Off the Lights und das ist aber 2005.
Die Mischung stimmt dann einfach. Ja. Mm, das kann der gut zusammen generieren.
Boah, und dann war ich, hatte ich auch noch sturmfrei. Und dann hat's mich gepackt, Sam. Was soll ich dir sagen? Es hat mich gepackt. Ich war Shakira, die übrigens auch mit in der Playlist war.
Hast du mit Kopfhörern gehört oder laut?
Ich habe mit Kopfhörern gehört, so mit Geräuschunterdrückenden. Also ich war in der Disse, verstehst du?
Ich war in der Disse.
Ich war da. Und dann habe ich so die Tür zugemacht, weil mit den geräuschunterdrückenden Kopfhörern ist es immer so, dass ich meinen Freund nicht kommen höre und dann schreie ich immer ganz laut, wenn der reinkommt und dann hatte ich natürlich Angst. Das war intim. Dann habe ich die Tür zugemacht und dann habe ich so die Lichterkette angemacht und alle anderen Lichter ausgemacht und dann war ich aber sowas von alles Mögliche. Also ich war Shakira, ich war sexy woman, ich war ein bisschen geistesgestört, ein bisschen aber es war der Abend meines Lebens.
Ich kann das total nachvollziehen. Und ich sag dir, wenn du die ganz bekackteste Laune hast, wenn du das machst, dann ist das eigentlich wieder oben. Und da verstehe ich auch so ein bisschen diesen Insta-Hype manchmal,
yeah,
dass die sagen, das macht gute Laune und das will ich nach draußen spreaden. Gut, verstehe ich. Aber das, was du machst, das ist ja nur ein Moment mit sich. Und das ist was ganz Besonderes und das ist was richtig, richtig Geiles.
Aber da musste ich dann auch wieder denken, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht fühlst, also ich fühle Authentizität halt extrem krass. Also so, ich merke das ja auch ganz schnell, ob jemand lügt oder ob jemand was gerade ernst meint und so. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Struggle damit. Aber in dem Moment, als ich da am Rumtanzen war, habe ich gedacht, ah, jetzt verstehe ich so ein bisschen. Ich verstehe, was damit erreicht werden soll. Es ist eigentlich eine gute Sache, auch wenn es nicht bei mir so ankommt. Aber ich bin schon ein bisschen, ja. Es ist ein kleines Licht aufgegangen. Ich wusste natürlich auch vorher, dass Tanzen irgendwie Spaß macht, aber so aus der Freude und dem Bock heraus einfach direkt loszutanzen, das war schon ganz cool.
Ja. Schön.
Und jetzt will ich unbedingt irgendwo tanzen gehen. Ja, also lernen das auch.
Ach so, witzig. Wir haben auch gesagt, also mein Freund und ich wollen zusammen auch einen Tanzkurs machen.
Was wollt ihr für einen Tanzkurs machen?
Ich würde schon gerne so Paartanz irgendwas mäßiges machen, weil ich das ganz cool finde. Aber die Richtung, da bin ich noch frei, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil ich das überhaupt gar nicht kann. Mhm. Und ich habe das auch noch nie gelernt, aber ich kann mir das vorstellen, so zu cooler Mucke, weißt du, nicht so Foxtrot und Disco Fox, sondern so, ich weiß es nicht. Charlotte Roche hat das damals mal gesagt, dass es richtig cool ist und dass das voll beziehungsfördernd war. Und dann dachte ich so, ja, ich will das.
Ich glaube auch, dass das cool ist. Ich hätte ja auch richtig Bock auf so Swing oder Rock'n'Roll oder sowas. Irgendwas
lateinamerikanisch.
Ja, irgendwie sowas. Ja, mir fällt jetzt kein Begriff ein. Aber wie heißt das denn? Hier gibt's doch auch überall so Bars. Wie heißen die denn noch?
Salsa-Bars oder?
Salsa-Bars, ja. Salsa-Tanz nur so. Keine Ahnung,
ich hätte nie gemacht.
Aber ich glaube, dass das, wenn man in der richtigen Laune ist, ist richtig geil, glaube ich.
Übelst. Ich habe da richtig Bock drauf. Okay, das ist doch schön. Also Tanzen ist geil und befreiend und macht richtig, richtig gute Laune. Kommt jetzt ein Abfaktor?
Jetzt kommt ein Abfaktor.
Okay.
Und jetzt kommt der.
Abfaktor.
Ich habe sogar zwei aufgeschrieben, aber ich werde mich jetzt für einen entscheiden.
Den schlimmeren oder den weniger schlimmeren?
Ich finde eigentlich, sie sind also ich muss sagen, dass ich in beiden Sachen mich selber hate. Also es ist kein Hate, der nach draußen geht in the world, sondern es ist was mich an mir auch ein bisschen aufregt und ich finde es immer auch ganz gut, dir das zu erzählen, weil wenn man das einmal so ausgesprochen hat, dann weiß man auch so, ah, okay, jetzt weiß ich, was ich verändern muss, weil ich es auch nochmal laut gesagt habe, weißt du?
Ja, also die nächste Stunde ist dir gewidmet. Wir haben so viel Zeit, wie du willst.
Nein, ich versuche es kurz zu halten. Mir ist das voll doll aufgefallen in der letzten Woche und das ist mir schon öfter in meinem Leben aufgefallen, aber jetzt noch, weil es so eine gerade so eine akute Situation auch war, dass ich richtig, richtig oft mich freiwillig in Fremdbestimmung begebe. Mhm. Also wahrhaftig habe ich mal, ich muss mir dieses wahrhaftig abgewöhnen, können da, ich wette, ich sehe das schon, wie Leute wie bei Robin Schabatzky von How I Met Your Mother, Leute da sitzen und Trinkspiele aus mir machen. Ich habe mal damals ein Video gesehen von Mirella, mir relativ egal. Mhm. Ich glaube, das war im Umfang ihrer Buchpromo. Und da hat sie, glaube ich, einen Absatz aus ihrem Buch vorgelesen. Und da ging es in dem Abschnitt um Fremdbestimmung. Okay. Und ich hoffe, ich gebe das jetzt nicht falsch wieder, weil es ist locker schon 1-2 Jahre her, seit ich das gesehen habe. Aber es ging irgendwie darum, dass Fremdbestimmung so schön einfach ist. Also man hat irgendwie kurz wieder die Freiheit zu tun, was man will. Und wenn man mit der Situation überfordert ist, dann geht man schnell wieder in die Fremdbestimmung, die man ja eigentlich in seinem Leben nicht haben will, weil der Mensch auch eigentlich gern frei ist. Also viele jedenfalls. Und das ist mir voll im Kopf geblieben, diese Formulierung. Und seitdem beobachte ich das so ein bisschen, dass ich das nämlich auch mache, ganz häufig. Also, dass ich so.
Du bestimmst fremd oder du lässt dich?
Nein, ich lasse mich fremd bestimmen von Dingen, die eigentlich, also ich habe mir ganz viel Freiheit geschaffen, ich bin selbstständig. Im Grunde genommen kann mir niemand was. Mir kann niemand was sagen, wann ich aufstehen muss. Mir kann niemand sagen, wann ich Urlaub machen. Und theoretisch könnte ich von jetzt auf gleich einfach meinen E-Mail-Account löschen und es würde eigentlich nichts passieren. Mhm. Schlimmes. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Also außer, dass ich keine Aufträge mehr kriegen würde. Aber du weißt, was ich meine. Ich werde nicht gefeuert oder, keine Ahnung, ich lebe nicht in einem Land, wo ein Diktator mir sagt, was ich zu tun und lassen habe. Aber ich, und das hasse ich an mir selbst, ich habe so eine verkackte Opfermentalität. Ich nehme irgendwelche Aufträge an zum Beispiel, die ich gar nicht haben will. Und eigentlich weiß ich schon, während ich die abschließe, so, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, um mich dann hinterher darüber aufzuregen, dass Leute was von mir wollen und dass mein Leben so stressig ist. Und dann sage ich wieder, ah, ich höre damit auf. Und wenn ich dann aber nicht sofort weiß, was ich mit der Zeit kreativ anfange, weil ich in dem Moment keine Idee habe, gehe ich sofort wieder in die Fremdbestimmung rein und gucke, was ist in meinen E-Mails, womit könnte jemand anders meine Zeit füllen. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, wie du das meinst. Und ja, das ist ein Stück weit Fremdbestimmung, aber das ist, glaube ich, auch vielleicht einfach der Weg, Brötchen zu verdienen, weißt du? Das hat ja auch damit zu tun.
Ja, aber es ist so, es gibt doch diesen Satz von Albert Einstein, Wahnsinn ist es, immer wieder dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das ist ein Satz, den mir mein Freund immer wieder vor Augen hält, weil ich da so gut drin bin. Ich bin so gut da drin zu sagen, nein, ich möchte jetzt eine andere Art des Arbeitens, zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, die Arbeit, integrieren. Und ich möchte jetzt zum Beispiel 40% weniger von diesen Zusammenarbeiten tun, damit ich mehr eigene Sachen machen kann.
Ja.
Und dann mache ich aber immer wieder dasselbe. Ich nehme immer wieder Sachen an, weil ich an irgendwas gewöhnt bin oder irgendwelche Chancen nicht verpassen will, um dann 2 Wochen später rumzuheulen und diese ganzen Leute zu hassen, die irgendwas von mir wollen.
Du hast gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt und wir sind, und zwar Gewohnheit. Und Gewohnheit ist, glaube ich, das, was das Krasseste ist, wo man weiß, was einen erwartet. Und das ist es halt auch ein bisschen. Das ist ja immer auch ein bisschen mit Risiko behaftet. Was kommt als nächstes? Und das ist eine, du musst ja super viel Energie aufwenden, um dann immer wieder neue Kreativität fließen zu lassen. Deswegen geht man immer ähnliche Prozesse. Ich meine, du machst ein komplett anderes Feld als ich, aber ich sehe das auch bei Projekten bei mir, so ein Gestaltungsprozess. Ja, wie sage ich das jetzt? Ich bin bequem. Also man ist bequem oder man geht den Weg, der irgendwie nicht so kompliziert ist. Man weiß, aber man kriegt ein okayes Ergebnis am Ende, weißt du?
Ja.
Aber man ist effizient dabei. Irgendwie man kommt zu einem Ziel. Aber wenn du jedes Mal das Rad neu erfinden musst, was jetzt viel zu krass ist.
Also du meinst, man fühlt sich auch sicherer in den Dingen, die man schon kann und die man immer macht. Und es ist halt immer, es kostet sehr viel Energie oder Mut, da jetzt zu sagen, okay, da werfe ich jetzt jedes, da erfinde ich jetzt jedes Mal das Rad neu oder so.
Genau,
wie
aber
meinst du das, ne?
Ich glaube trotzdem, dass es davor den leichten Weg raus gibt. Und du hast gesagt, dass es halt so bei 40% ist bei der Arbeit, wo du sagst, die finde ich eigentlich blöd. Und wenn man da einfach langsam reduziert, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt nur 30 und in einem Vierteljahr bin ich nur noch bei 20% und dann ist man irgendwann das los. Das heißt, man muss nicht auf einen Schlag, erwartet man an sich selbst, komplett neue Kreativität zu haben und komplett neue Projekte an Land zu ziehen.
Ja, aber weißt du was, Sam? Das ist ja, das, was du gerade sagst, das finde ich gut. Und das ist auch Selbstverantwortung, also Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, die eigene Macht zu erkennen. Ich habe die Macht, meine Arbeit zu verändern. Ich fühle die Macht, mein Leben zu gestalten. Und das, was ich dann aber mache, ist dieses, naja, ich konnte ja nicht anders. Also ich finde 1000 Ausreden, warum ich in dieser Gewohnheit zum Beispiel drinbleibe und gar nichts verändere. Diese Opfermentalität, die aber einfach bei niemandem da ist. Das ist so wie Leute, die dir 20 Jahre lang erzählen, sie konnten 20 Jahre lang nicht kündigen oder sich nicht selbstständig machen. Nein, sie haben sich nicht getraut, sie hätten es 20 Millionen Mal machen können.
Aber hast du da nicht, ja, hast du da nicht manchmal den Punkt, dass du da morgens ausstehst und wütend auf dich selber bist? Wo du dann sagst, ich ärgere mich und jetzt ist der Punkt, an dem werde ich was ändern.
Den habe ich sehr, sehr selten. Den habe ich sehr, sehr selten, weil ich nämlich so super krass gut im Opferspielen bin. Diese Zusammenarbeit hätte ja total gut laufen können, aber dann wollte derjenige dieses und jenes von mir und hier mehr und da mehr und hier hat er mich 20 Mal angerufen und deswegen bin ich das Opfer. Das ist wirklich richtig lächerlich, was ich dann mache. Einfach nur, das ist so ein Coping-Mechanism, sag ich mal, in meinem Kopf, um mir nicht einzugestehen, dass ich mir das ausgesucht habe. Weißt du, wie ich das meine?
Ich weiß, wie du das meinst. In dem Moment, man manipuliert sich auch selber ein bisschen.
Genau, und in dem Moment, wo man sich aber über sich selbst ärgert, das ist so der Zeitpunkt, in dem ich jetzt gerade unterwegs bin, das ist so für mich der gute Zeitpunkt, weil du so überhaupt erstmal das Muster erkennst. Diese ganzen Situationen in den letzten Wochen oder Monaten, in denen ich mich total geärgert habe, da kann niemand anderes etwas für, außer ich selbst, weil ich habe das alles in mein Leben geholt. Und ich kann das nur aufräumen, weißt du?
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich glaube, da kommt dann irgendwann dieser eine Moment, wo man sagt, okay, jetzt muss ich was ändern.
Genau, und da bin ich gerade. Und es fühlt sich richtig geil an, aber gleichzeitig habe ich dann auch so einen kleinen Cringe-Moment mit mir selber, weil ich mir, wenn einem dann so bewusst wird, boah, wie oft habe ich rumgeheult in den letzten Wochen wegen Dingen, die ich selbst verursacht habe, weil man, ja, irgendwie ist das so ein Teil von mir, der mir manchmal echt unangenehm ist, dass ich dann da rumheule oder mich über irgendwen aufrege, obwohl ich das ja selber gestartet habe und der andere einfach nur seinen Job macht, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist auf ganz viele andere Lagen auch so ein bisschen übertragbar. Zum Beispiel ist das auch, ich habe das zum Beispiel beim Sport. Ich bin beim Sport so, dass ich finde so viele Ausreden und andere wollen ja wieder was von mir und die haben mich abgehalten und am Ende des Tages fühle ich mich total unsportlich und unausgeglichen, weil von mir haben ja alle was gefordert, weißt du? Und ich habe ja so viel machen müssen und pipapo.
Du bist auch sehr gut da drin, viel zu viele Dinge von anderen Menschen anzunehmen.
Ja, statt zu sagen, nee, sorry, die Stunde, die gehört jetzt mir und da mache ich jetzt Sport. Also das ist jetzt, glaube ich, ein ganz einfaches Beispiel. Und ich hatte diese Woche auch einen holy moment. Und zwar habe ich Marie Nova geguckt und sie hat gesagt, sie hat geschrieben, Jaco, und ich habe gedacht, what the fuck? Sie schreibt jeden Morgen eine To-Do-Liste und priorisiert nach Farben. Und dann habe ich gedacht, das bin ich sowas von gar nicht. Ich will das aber sein. Ich will das probieren. Ich will das einmal probieren. Und das war vor 2 Tagen oder so. Dann habe ich gestern damit angefangen und das heute auch gemacht. Und ich bin überhaupt kein To-Do-Listen-Schreibe-Mensch und habe immer gedacht,
bist du nicht?
Ich schreibe gar nichts auf To-Do-Listen, weil ich habe das alles in meinem Kopf. Ich weiß, ich muss heute noch mein Gym kündigen, ich muss das noch machen.
Das ist so ESFJ von dir.
also ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, krass, voll gut. Ja, du hast keine Angst, es zu vergessen. Richtig viele Leute haben Angst, Dinge zu vergessen und vergessen auch richtig, richtig viel. Es gibt so Brains wie dich, meine Mutter auch, die muss ich nichts aufschreiben, die erinnert sich einfach an alles. Die erinnert sich auch, was, keine Ahnung, vor 22 Jahren am 8. August passiert ist.
Ja, und ich muss das auch nicht machen, um mich daran zu erinnern, sondern nur, um zu sehen, das habe ich geschafft. Ich fühle mich jetzt heute, ich bin so krass tiefenentspannt heute.
Abarbeiten ist geil. So, ne?
Genau, weil ich hätte das sonst auch gemacht, aber ich habe das schwarz auf weiß. Und es hat mir Spaß gemacht, das nochmal farbig zu untermalen und dann zu sagen, okay, und jetzt bin ich so richtig zufrieden. Und ich habe aber auch die ganze Zeit gemeckert, oh, ich bin so überfordert. Das, jetzt denken wahrscheinlich alle so, was hat sie eigentlich für ein Ding? Aber das ist Multitasking auf vielen Ebenen gerade bei mir. Also auch wenn ich gerade noch auf Jobsuche bin.
Ja, bei dir ist echt viel los.
Aber trotzdem, ne? Und dann muss ich das erstmal sortieren. Und jetzt, heute habe ich so einen richtigen Zufriedenheitsmoment mit mir gehabt, weil ich das irgendwie mal angefasst habe und gesagt habe, es kann nicht sein, dass du irgendwie die ganze Zeit nur am Rumjaulen bist. Das geht so nicht.
Ey, Sam, ich sag dir was, ne? Marinova ist ja auch so ein kleiner Planungsmensch, sag ich mal. Die steht ja auch so auf Planung. Und ich habe das ich habe das damals mal probiert, so richtig ein geplanter Mensch zu werden. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen ersten persönlichen Kalender bestellt habe und alles drin war und ich alles tracken wollte. Und ich habe das total schnell verworfen und direkt so, weil ich bin kein Planungsmensch, ne? Also das kann man schon so sagen, der da jetzt voll krass drin aufgeht. Also gleich kommt ein Aber. Und dann habe ich das alles verworfen und war so, ich kann das nicht, ich bin kreatives Chaos, ich muss das irgendwie anders machen, ich putze nur mal gerne das Bad und die Küche gleichzeitig, ich kann nicht sagen, erst das und das, das muss ich nach meinem Gefühl machen, so war ich dann immer, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ganz oft denken so chaotische oder kreative Leute oder Multitasking-Leute so, Planung ist nichts für mich, weil sie die Planung von irgendeinem krassen Planungs-Superbrain übernehmen, so Leute, die das richtig geil finden und alles tracken zum Beispiel, weißt du? Aber es gibt so einfache Regeln einfach, wie zum Beispiel Dinge nach Farbe priorisieren oder sich einfach mal ein paar Sachen angucken, die man machen muss und sich wirklich in sich zu gehen und sich zu fragen, was davon ist wirklich wichtig. Wenn ich diese 5 Sachen mache, gehe ich dann einfach nur dieser einen einzigen Sache aus dem Weg und wenn ich die machen würde, dann wäre ich glücklich. Weißt du, wie ich das meine? Manchmal hast du so eine To-Do-Liste von 4 Dingen oder 5 Dingen. Dann schreibst du noch 5 weitere dazu, dann stehen da 10 Sachen und unterbewusst weißt du ganz genau, da steht eine Sache drauf, die belastet dich richtig. Aber die machst du ja nicht. Du machst ja die anderen 9, damit sie ausgleichen, dass du diese eine Sache nicht machst.
Ich weiß es nicht, weil ich bin ja genau, ich mache ja immer als erstes die ekelhafteste Sache, weil ich mit diesem Gefühl nicht leben kann.
Oh Gott, das ist so, das ist, weißt du was, dann bist du von Natur aus einfach schon mal weiter als ich, weil das ist etwas, was ich, wo ich wirklich ganz bewusst rangehen muss, weil sonst mache ich das nicht. Sonst ich ignoriere das einfach weg. Das ist schon mal richtig gut. Und
das finde ich so krass. Wie kannst du das machen, ohne Bauchschmerzen zu kriegen dann?
Nee, ich habe dann ja Bauchschmerzen. Aber ich weiß dann ja, also ich ignoriere dann ja einfach, warum. Ich sag dann, ich habe Bauchschmerzen oder ich, keine Ahnung.
Ich beobachte das bei so vielen Menschen, wo ich sehe das. Ich sehe bei der Person, ich weiß, dass es an diesem To-Do liegt. Und wenn du da anrufen würdest, dann wäre das gar nicht so schlimm. Dann wäre dein Tag viel entspannter. Mach es doch einfach. Ah,
ja gut, aber dazu muss ich sagen, bei mir geht es voll selten um kleine Dinge. Also zum Beispiel bei der Steuerberaterin anrufen, kein Problem. Auch wenn ich telefonieren hasse. Oder diese Rechnung schreiben, kein Problem. Diese Sachen, die viele andere Leute verschieben, sind nicht die Sachen, die ich verschiebe. Ich verschiebe
die großen.
Zu versuchen, die großen kreativen Sachen, die Angst vor dem weißen Blatt. So, weißt du, wie ich das meine? So,
das ist aber, das verstehe ich, das kann ich nachvollziehen.
Weil das ist ja auch nichts, was wichtig ist, um mich sicher zu fühlen. Verstehst du?
Ja.
Das ist nur Träumen, aber das sind die Sachen, wo du sagst, keine Ahnung, wenn ich dieses große weiße Blatt niemals angegangen wäre, hätten wir niemals diesen Podcast, hätte ich niemals einen YouTube-Kanal gehabt, hätte ich niemals die erste große Reise gebucht. Diese großen Sachen sind ja auch oft die geilen Sachen, die man sich nicht traut. Wie kündigen und sich selbstständig machen, was das große weiße Blatt ist.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Manche Planungssachen sind echt ganz geil. Zum Beispiel habe ich von meiner Freundin Lisa Schröter gelernt. Die ist so Planungs-Organisationscoach, dass man nur 60% oder 70%? Ich glaube, 60% seines Tages verplanen sollte.
Mhm.
Und ich habe das so gelesen, einfach nur im Instagram-Feed und war so, aha, whatever. Und ist aber hängen geblieben. Und irgendwie habe ich versucht, so ein bisschen darauf zu achten, nicht so viel zu verplanen. Und es geht mir so viel besser, Sam. Weil diese 40%, die werden ja eh voll. Weil aus meinen 100%, die ich sonst verplane, werden ja oft 140% oder 150%. Das ist ja der Grund, warum ich dann bis 2 Uhr nachts wach bin oder halt am Sport spare oder am Kochen spare und mir eine Pizza bestelle, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Und jetzt versuche ich weniger zu verplanen und so kleine Sachen funktionieren auch für Chaoten gut.
Das kann ich auf jeden Fall auch sehr krass empfehlen für Leute, die gerade eine Hausarbeit, eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit oder irgendein Referat planen. Plant mit 60% eurer Kapazität, weil sonst kommt ihr ganz schön in Strudeln. Das war bei meiner Masterarbeit, habe ich auch versucht, nur auf 60%, weil die waren am Ende voll. Dann hast du dich verschrieben, dann musst du noch ein Buch ausleihen, dann musst du dies und jenes machen. Und am Ende des Tages hast es doch wieder nicht geschafft. Also alles darüber hinaus ist utopisch. Oder du bist eine Maschine.
Ja, ja, oder es ist halt das, wo man immer sagt, oh mein Gott, wie hat sie das denn geschafft? So Leute, habe ich ja auch schon zugehört, die dann irgendwie Übernachten Wunder vollbracht haben. Ja, mit Panikattacken, mit Schweißausbrüchen, mit, keine Ahnung, hat niemand Korrektur gelesen. Hoffentlich wird der Mensch, der das bewertet, schnell betriebsblind. So, weißt du, immer mit so zwei Augen zugedrückt. Und das kann man irgendwie mal machen, aber bei, so will man ja nicht sein ganzes Leben verbringen, ne? Dann hast du ja so ein Hormonspiegel wie.
Das ist zu stressig, ja.
Ja. Ja, gut, ja.
Weißt du was? Das war gerade ein klassisches Gespräch, was wir geführt hätten, wenn wir noch nicht auf Play gedrückt hätten. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll, ja.
Das ist so ein klassisches Gespräch gewesen, was wir vorher heimlich unter Freundinnen geführt
hätten. Genau, wenn die eine die andere anruft und sagt, hallo, Dr. Samira, ich möchte Ihnen mein Problem erzählen.
Und andersrum, ganz genau.
Ja, also ich möchte übrigens noch kurz zum Sommergefühl mit meinen Eiswürfeln beitragen.
Sieht lecker aus.
Und wollen wir den ersten Zettel ziehen?
Sehr gerne. Okay. Möchtest du ziehen?
Intimrasur. Fangen wir doch direkt an.
Mit untenrum. Ja, Intimrasur. Finde ich, sollte auch im Biologieunterricht mit aufgenommen werden, weil es hat mich damals extrem verunsichert.
Ja. Verunsichert.
Klar, aber ist das war nichts, was ich mit meiner Mutter besprochen habe. Das war was ich mir in Bravo, damals in der Bravo reingezogen habe.
Also ich habe da früher gar nicht groß drüber nachgedacht. Es gab, also heutzutage ist es ja alles ein bisschen anders, ne? Also es, okay, nicht in allen Bubbles, aber in der Bubble, in der ich lebe, ist Intimrasur nicht mehr so ein wichtiges Thema, muss ich ehrlich sagen. Da ist ja auch Achselbehaarung, wird jetzt auch grün oder pink getragen.
Aber damals mit so 15, 16, 17 war das voll das Thema.
Ja, da war so, du musstest ja Hals abwärts als Frau, als Mädchen, war so glatt.
Ich kann mich da total doll dran erinnern, was das für ein Prozess war, sich von den Haaren zu trennen. Das war für mich voll das Ding.
Dich das erste Mal zu rasieren, war für dich voll das Ding?
Mhm. Echt? Voll.
Okay, kannst du bitte diese Erfahrung teilen? Weil das war für mich gar kein Ding.
Ich hatte, glaube ich, mein erstes oder zweites oder drittes Mal, ganz auf jeden Fall, war ich ganz unbeholfen und ich habe mich nicht rasiert.
Ach so, Sex meinst du?
Sex. Sexualität war GV. GV hat stattgefunden und dann hat mich der Typ gefragt, sag mal, wieso hast du denn Haare unten rum? Und dann war ich so,
what?
Hä? Also, das ist Natur. Das sind Haare, die wachsen da normalerweise. Ich weiß ja nicht, wie es bei anderen Menschen so aussieht. Und dann war so, hä, bin ich komisch? Also mir war schon klar, dass jeder Schamhaare hat, ne? Und man kannte das ja auch. Aber ich habe gedacht, das machen nur eher erwachsenere Menschen. Ich habe mich da noch nicht in der Verantwortung gesehen mit, keine Ahnung, 16. Und dann hat mich das natürlich zum Denken angeregt. Und dann habe ich mich mit meinen Freundinnen darüber ausgetauscht, die alle gesagt haben, ja, Sam, da musst du eine Landebahn dir machen, das ist ja klar. Das muss man so machen. Und ich dachte mir so, das ist ja voll die Herausforderung, wie soll ich denn da eine Landebahn hinkriegen? Also meine Freundinnen haben immer gesagt, oben so ein Streifen. Also
das war voll das Ding früher. I don't get it, aber ja.
Ja, aber ich wusste zum Beispiel nicht, sind dann die Haare auf den äußeren Vulvalippen, sind die dann noch da oder wo wird was weggemacht? Das war mir vollkommen unklar.
Ja, verständlicherweise.
Also ich habe da voll hinterm Berg gelebt und dann dachte ich so, ey, da sind auch ganz schön viele Hautfalten. Ja. Das ist auch kompliziert. Ich nehme hier gerade Mamas Rasierer, der hier seit 3 Wochen in der Badewanne liegt.
Mit Rost dran. Läuft.
Also das war so meine erste Intimrasur-Erfahrung und ich weiß, dass das schwierig war, bis man da rausgefunden hat, welchen Rasierer nimmt man, muss man das wachsen.
Finde ich bis heute schwierig. Ich reg mich bis heute manchmal auf, weil irgendwelche Umwelteinflüsse dazu führen, dass da ein unangenehmes Gefühl an manchen Stellen ist. Und ich rasiere ja gar nicht mehr so wie früher.
Ja, ich nehme mich auch nicht. Und genau, dann war es ganz weg. Dann wieder sollte wieder was da bleiben. Dann Dreieck, dann Herz. Da war ja so viel Druck und Pressure.
dann Marihuana-Blatt und dann wurde es immer abgespaced da.
Ja, und da habe ich jetzt auch eine ganz kurze Frage noch, ne? Und dann möchte ich unbedingt deine Story dazu hören. Dann diese besagte Landebahn, ne?
Mhm.
Dann habe ich mir das mal irgendwann in Pornos angeguckt.
Mhm.
Und das sah immer so aus, als hätten die mit dem Augenbrauenstift da reingemalt, weil das war so dicht. Und dann haben gestutzt. Vielleicht.
Bei und mir dann, war das auch nie dicht.
Und das hat mich richtig verunsichert. Und ich dachte so, hey, eigentlich sind wenig Haare doch cool. Ich bin jetzt verunsichert. Bei mir sieht das fleckig aus. Es sieht nicht so aus wie bei denen.
Es ist ja auch voll krass, was mir ja damals nicht bewusst war. Es gibt ja Menschen, die haben glatte Schamhaare und Menschen, die haben kräuselige.
Ich weiß das erst seit diesem Jahr, Jaco.
Ja, weiß das auch erst seit letztem Jahr.
Also, was hast du denn gedacht?
Ja, dass das bei allen so ist wie bei mir. Dass das gekräuselt ist. Oh mein
das
Gott,
das ich ist auch jetzt gedacht.
Ein bisschen intim, muss ich sagen.
Ja, ich weiß, aber komm, jetzt mal for real. Das ist ja, bei mir sind die auch gekräuselt und das war so, man hat das doch gesehen, so auf einem Klodeckel mal irgendwo bei irgendwem. Dachtest
und
so,
dann hast du ja, und ich glaube auch bei den meisten Menschen ist das, oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall mal, als ich noch in der WG gewohnt habe, haben die nämlich gesagt, ja, da hat ein Mädchen gesagt, ja, und ich wusste sofort, dass die Schamhaare von Person XY sind. Also sie hat nicht über unsere WG gesprochen, sondern über irgendwas anderes, weil das war nämlich gekräuselt. Und ich weiß genau, dass meine Freundin, und ich dachte so, also die Frau mit den gekräuselten Schamhaaren war der Ausnahmezustand und deswegen wurde ihr Schamhaar auf der Toilette
identifiziert.
Ich weiß leider nicht mehr den Kontext, falls Leute sich jetzt fragen, was war das für eine Untersuchung, die da stattgefunden hat? Genau dasselbe frage ich mich auch gerade. Aber das Einzige, woran ich mich erinnere, ist die Frage, hä, wie alle anderen hatten glatte Schamhaare? Von diesen 6 Personen, von denen wir hier gerade sprechen?
Okay. Ich würde da auch gerne meine Statistik aufstellen, ob eher glatt oder eher kräuselig vertreten ist. Also
soll ich eine Instagram-Umfrage machen? Oder muss ich meine Story für sehr viele Menschen wieder stumm schalten im Familienkreis?
Also, ich weiß nicht warum, aber damals so bei den nackten Seiten na Bravo, da waren die auch immer sehr voluminös, sprich kräuselig.
Stimmt, stimmt. Da war eine 80er-Frise unterwegs.
Ja.
Dauerwelle.
Ja, krass. Was ist bei dir denn so? Was hast du da für eine Meinung zu?
Ich fand es irgendwie gerade voll cool, dass du gesagt hast, dass du Sex hattest und dann jemand, also es ist natürlich nicht cool, dass sich jemand drauf angesprochen hat, aber man kann dem Typen jetzt auch wirklich nichts sagen, weil es war ein 16-jähriger Junge gewesen und damals war es nun mal einfach total krass im Mode, komplett rasiert zu sein und das, ne?
Ja.
Ich fand das, weil bei mir, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber es ging bei mir mit 13 so los, hatte auch ein bisschen was mit meiner Nachbarin zu tun, die ja sehr viel älter war, dass ich so ein bisschen mehr mit älteren Mädels zu tun hatte. Also um mich rum, als ich so 13, 14 war, die Mädels, die um mich rum waren, waren schon alle sehr, sehr frühreif oder schon älter. Dementsprechend wurde da sehr, sehr viel, was auch mir auch gut getan hat. Ich wurde total früh aufgeklärt über Fungi zum Beispiel. Also als ich 12 oder 13 war, das erste Mal neben mir ein Mädel gestanden, die ganz offen über den Scheidenpilz geredet hat. Das hat mich voll geprägt damals zum Beispiel. Ne? So, oh, okay, das ist kein Thema, was hier peinlich ist. Alles klar.
Voll
und dementsprechend,
cool.
Ja, genau, wurde sehr, sehr offen über Sex gesprochen, über Körper, über alles Mögliche. Also so richtig, ich hatte sehr schamlose Freunde, glaube ich. Da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mit anderen Menschen so spreche, die aus dieser Zeit erzählen. Und da wurde halt auch über Rasur gesprochen. Und ich habe das Erste, was ich gelernt habe, war, okay, jede Frau ist offensichtlich komplett rasiert oder hatte halt auch nur so eine Landebahn. Und weil ich damals, es war jetzt kein Gruppenzwang, sondern einfach, ich fand sowas spannend. Und dann war es so, okay, das will ich ausprobieren. Und ich hatte eh nur gefühlt, also ich hatte sehr, sehr wenig Körperbehaarung in dem Alter, allgemein. Dementsprechend, ja, war das jetzt nicht so eine, da gab es noch nicht so viel zu tun, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir das so angewöhnt und niemals hinterfragt. Niemals hinterfragt, da wurde einfach das Fahrduschgel genommen, Schrubbel, Schrubbel, Rasierer drüber, ein Einwegrasierer, an 20 Stellen hat's geblutet, egal, das verheilt schon bis in einer Woche, bis ich wieder rasiere. Und ja, dann war das eben irgendwie so. Und dann weiß ich noch, dass ich auf einer Party war, da war ich schon so 2 Jahre später, sagen wir so 15. Und da war ich mit zwei Mädels, die so 2-3 Jahre älter waren als ich, auf der Toilette. Kennt man ja dieses, man geht auf einer Party zu dritt auf Klo, ist total randvoll und dann werden erstmal die was weiß ich was für Boy-Themen ausgepackt, ne? Mhm. Und dann ist die eine pinkel gegangen und dann haben die sich halt über Schambehaarung unterhalten. Und dann hat die eine gesagt, so, oh nee, ich rasiere das immer runter. Also sie hat quasi sie hat quasi nur den Pony übrig gelassen. Also sie hat quasi die oberen 3/4 wegrasiert und nur unten zu den, zur Vulva hin ist das noch stehen geblieben.
Also das heißt, also oben war frei und untenrum genau. War noch haarig.
Genau.
Also so, dass wenn man so einen ganz knippen Schlüppi anhat, einen kleinen String, auch der vorne schon auch sehr ein kleines Dreieck hat, dann sieht man da keine Haare drumherum.
Habe ich das genau. Nicht verstanden? Ja, ja, aber es war so richtig weit unten, so als würdest du alles wegrasieren wollen, aber du hörst einfach kurz über dem, wo das ganze Gewurstel anfängt, auf.
Ja.
Und das fand ich total spannend in dem Moment, weil ich ja bis dato gelernt hatte, Haare gehen gar nicht. Und jetzt hatte ich aber auf einmal Freundinnen, die da trotzdem irgendwie Haare hatten. Und es war so, irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Alter wird dein Weltbild so ständig umgedreht. So, ist man so. Muss das machen. Das ist cool. Oh nee, jetzt machen die das. Okay, offensichtlich kann man beides machen. Okay, es ist wohl doch anders, als ich dachte. Keine Ahnung, du bist ja einfach total naiv und hast überhaupt gar keinen Plan von irgendwas und denkst nicht darüber nach, ist scheißegal, jeder macht es halt irgendwie. Das ist ja der Optimalfall, wie es Jugendlichen genau. beigebracht werden soll. Ich finde bis heute Intimrasur beschissen, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest die Stellen, die man wirklich richtig glatt rasiert. Ich mache das außenrum immer noch. Und ich habe mittlerweile so ein bisschen den Turn raus, wie es zumindest nicht mehr wehtut oder man keine Rasierpickel kriegt oder so. Aber nach wie vor, oh, finde ich, Rasur ist irgendwie auch eine unangenehme Sache.
Die Momente, wenn ich weiß, ich gehe jetzt unter die Dusche, weil ich will irgendwie da die Bikini-Zone frei haben, die finde ich so beschissen. Ich liebe Duschen, aber das Duschen finde ich immer richtig scheiße, wenn ich weiß, das steht auf dem Plan.
Aber weißt du, was ich richtig liebe? Hm. Wenn ich das gemacht habe und dann komme ich aus der Dusche und ich rasiere mich immer mit Kokosöl und schmiere das dann außenrum mit Kokosöl
ein. Ich mache das auch mit Kokosöl.
Und dann schmiere ich auch den restlichen Körper mit Kokosöl ein. Und wenn ich dann an mir runtergucke, dann fühle ich mich so richtig sleek. Das ist dann so, oh, hallo, hier bin ich und ich bin frisch und jetzt ziehe ich mir ein kleines Kleidchen an, weil ich so eine gute Frisur habe. So fühle ich mich dann, weil das alles noch so glatt und perfekt aussieht. Mm. Und dann fängst du an zu schwitzen am nächsten Tag. Und dann kommt Tag 2 und dann kommen die Stoppeln. Und dann fängt dieser Part an, wo ich denke, also jetzt reicht's auch irgendwie.
Da, wo es scheuert und wehtut. Und da ist jede Unterhose kacke. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, untenrum frei. Einen langen Rock an, nichts drunter ziehen. Weil genau da in der Leiste, da, ja. Wo dann der Schlübbi ist und sich das so richtig schön hin und her scheuert, ey, da krieg ich einen Zustand hin.
Ja.
Asozial ist das.
Und auch optisch gesehen, ey, wenn das da so schöne Ränder hat und alles, dann guckst du es an, das sieht top aus und 3 Tage später guckst du es an, dann denke ich, das sieht einfach aus wie ein Unfall, wenn ich mir zwischen die Beine gucke. Sorry, ey. Dann kommt da ein Pickel, da ist irgendwie wund, da kommen Stoppeln raus, dann darunter sind sowieso alle Macken, die man so hat und dann denke ich auch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist so krass, wie unterschiedlich ich das wahrnehme von Tag 1 und Tag 3 von, oh mein Gott, ich bin eine Göttin zu, was ist hier eigentlich eingeschlagen?
Okay, sagen wir mal so, wir haben jetzt eine Badewoche, ja? Es sind 35 Grad draußen, du willst eigentlich jeden Tag baden gehen.
Mhm.
Wie viele Tage kannst du, also musst du abwarten, bis du da wieder rüber scheuern kannst?
Also ich muss sagen, ich will am Montag baden gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit übrigens recht groß, dass ich Rasieren vergesse und dann nicht im Schneidersitz sitze, weil ich mir irgendwo was rausguckt. Das passiert mir eigentlich immer. Aber sagen wir jetzt mal, ich hätte das wirklich auf dem Schirm und denke, da will ich mich, weil ich bin halt so. Es ist mir zu intim. Ich möchte meine Scham, also das ist überhaupt gar keine Wertung. Wenn ich das bei anderen Frauen sehe, dann entspannt mich das. Also bitte lasst eure Schamhaare an allen Seiten überall rauswachsen. Das tut mir total gut. Für mich persönlich ist es noch zu intim. Gibt ja so Sachen, wo man selbst so, ne?
Voll.
Und aber sagen wir jetzt mal, ich mache das, dann kann ich auch nicht am selben Tag rasieren, weil es mir unangenehm darüber nachzudenken, dass ich dann in so Chlorwasser oder in einen See, wo Bakterien sind, so reingehe und es ist frisch rasiert, also im Optimalfall einen Tag vorher rasiert.
Boah, Alter, darüber habe ich noch nie nachgedacht, das juckt mich gar nicht.
Ja, ich habe Angst, dass dann juckt und wehtut und scheuert, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Sam, ich rasiere mich maximal einmal die Woche.
Ich auch, maximal.
Also ich könnte niemals, ey, das wäre bei mir Rasierbrand hoch 1 Million, wenn ich mich am Montag rasiere und dann am Mittwoch wieder rasieren würde. Tut mir leid, aber dafür sind mir andere Menschen nicht wichtig genug oder die oder was andere Menschen denken könnten oder
ist weil das ist so.
Weil rasieren und mich wohlfühlen ist ja etwas, was ich für mich tue und vielleicht auch ein bisschen, weil ich mich wohlfühlen würde und es, ich bin nun mal nicht so zen, dass es mir total egal ist, wie ich aussehe vor anderen Menschen, aber ich werde einen Teufel tun, mir da irgendwie weh zu tun und dass da irgendwas juckt und brennt, nur weil da Stoppeln sind. Also so weit total. Geht's nicht.
Ja, das war mir auch so. Man wird auf jeden Fall entspannter im Alter damit umzugehen und man kann da auch total locker jetzt mittlerweile drüber reden. Ich weiß, dass es in der Pubertät und frühe, ja doch Pubertät super anstrengend war, sich da irgendwie zu finden, weil da irgendwie nicht so richtig drüber geredet wurde. Es wurde nicht darüber geredet, so ja, auch Frauen haben Haare am Arsch und können die haben und die sagen auch.
Muss ich dir jetzt eine Story erzählen, ich fand es so geil vor. Ich weiß, es ist bestimmt schon 7, 8 Jahre her, da war Charlotte Roach zu Gast bei TV Total.
Ja.
Und dann saß sie da und dann hat sie gesagt, na ja, es wird ja auch immer so getan, als hätten Frauen keine Haare am Arschloch.
Ist so, ja.
Und dann meinte er so, da habe ich auch überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Sie so, ja, es ist aber so, das wird wegrasiert und dann tut man so, als ob das Natur wäre. Und dann steht sie auf und sagt so, und jetzt sind wir mal real hier. Und es waren natürlich ganz viele Frauen im Publikum. Wer hat Haare am Arschloch? Alle Frauen, bitte Hand hoch. Und sie hebt die Hand und ich schwöre, Sam, niemand im ganzen Publikum hat die Hand gehoben.
Die Arme.
Oder vielleicht eine oder so. Und dann guckt so ins Publikum und da dachte ich so, krass, das wäre heutzutage anders.
Ist so, wann war das? 2005 ungefähr?
Ja, das ist schon mega lange her auf jeden Fall. Aber jeder war so, boah, ist die krass. Und jetzt denke ich so rückblickend so, ey, ist doch heutzutage, oder ist das in unserer Bubble so kein Problem mehr, sich über Arschhaare zu unterhalten?
Frauen haben auch Arschhaare und Haare an der Rosette, das ist so.
Rosi.
Darüber wurde auch im Freundeskreis nicht drüber gesprochen.
Mit vereinzelten Freundinnen habe ich schon über sowas geredet.
Nee, ich weiß, dass das bei uns nicht so richtig besprochen wurde. Ich hatte nur damals den Tipp bekommen mit der Landebahn. Mhm. Und das war's dann auch. Und dann hat man so getan, als wäre das alles Nature. Also natürlich rasiert, weißt du?
Ah, okay. Ja, bei uns war das, bei manchen Freundinnen, bei mir war das schon recht derb. Aber ich hatte auch viele derbe Freundinnen und wir waren auch sehr viel betrunken, muss ich sagen.
Okay.
Und betrunken packt man aus, ne?
Mhm. Das stimmt. Also ich muss sagen, dass es da ziemlich coole YouTube-Videos auch zu gibt, die einem da irgendwie Tipps gibt, auch in welche Haarricht, in welche Wuchsrichtung, amerikanische aber habe ich mal gesehen. Damals.
Ja, da habe ich das mit dem Kokosöl gelernt. Sie hat es, glaube ich, mit Olivenöl gemacht.
Sie hat es mit Olivenöl gemacht, das habe ich auch gesehen.
Dann haben wir dasselbe, ich glaube, das ist auch millionenfach geklicktes Video, aber von der Frau habe ich echt mitgenommen, okay, erst mit dem Strich, dann seitlich und mit der Wuchsrichtung und dann seitlich und mit Öl und das
am besten immer eine neue Klinge. Das mache ich. Ich habe zum Beispiel auch eine Hierarchie. Also als erstes, wenn ich mir einen Rasierer nehme, dann oder eine neue Klinge nehme, dann ist das erstmal so für untenrum.
Mhm.
Und wenn ich merke, die ist nicht mehr so geil, dann kommt die nur noch an meine Beine.
Das ist richtig gut. Was ich übrigens auch nochmal sagen will, ich war letztens ja unterwegs und ich habe vergessen, meinen Rasierer mitzunehmen. Und dann bin ich halt irgendwo in eine Drogerie gegangen und habe mir halt irgend so einen Kack-Rasierer gekauft, den ich, also keinen, den ich präferiere, sondern irgendeinen, den es gab. Und es war so ein typischer rosa Frauen an Frauen gerichteter Venus irgendwas Rasierer. Die sind ja so scheiße. Also ja, unfassbar. Also ich benutze nur Männerrasierer, so wie sie das auch gesagt hat. Das habe ich schon immer gemacht, weil ich immer die Rasierer von meinem Freund mitbenutzt habe. Ey, ich hatte da dieses Ding, das ist ja unfassbar. Die greifen ja gar nichts. Da muss ich ja 30 Mal drüber rasieren. Das war eine frische Klinge. Da gehe ich mit meinem hier einmal drüber. Oder auch diese, ich glaube auch, dass diese Rasierhobel ziemlich geil sind, wenn es um so Schärfegrad geht.
Ja, also auf jeden Fall, ich finde auch Männerrasierer richtig, richtig gut und die sind immer günstiger als Frauenrasierer. Alles, was rosa ist, ist mal ein Tick teurer. Achtet da mal drauf.
Das stimmt. Sam, ich wäre jetzt dafür, dass wir einen neuen Zettel ziehen, aber ich muss so heftig aufs Klo.
Okay, bis gleich.
Bis gleich. Ich gucke mir jetzt meine Frisur an. Ich appreciate it jetzt mehr. Du ziehst.
Okay. Kinderlüge.
Willst du anfangen?
Fällt dir spontan was dazu ein?
Mhm. Ja, mir fällt spontan was ein. Und ich hab ein bisschen Angst, dass ich das schon mal erzählt habe. Kennst du dieses Gefühl, wenn du nicht weißt, habe ich das schon im Podcast erzählt oder habe ich dir das privat erzählt? Dieses Gefühl habe ich gerade. Also stopp mich, solltest du die Geschichte kennen, okay?
Okay, dann sage ich Bescheid.
Ich erinnere mich an so 2, 3 große Lügen in meiner Kindheit, die mich wirklich maßgeblich belastet haben. Und eine davon war, okay, wie erzähle ich das jetzt? Ich war, als ich klein war, ein sehr, sehr großer Fan der Mini-Playback-Show mit Mareike Amado. So hieß die doch, oder?
Ja, mit der Zauberkugel.
Genau, also ich glaube, die Sendung kennt jeder, oder? Falls nicht, man ist halt in eine Zauberkugel gegangen und dann ist man rausgekommen und dann sah man aus wie sein Lieblingsstar und hat halt ein Playback gesungen. Und das war voll das Ding. Also ich habe auch früher gedacht, dass man ist ein Star ab dem Zeitpunkt, wo man in der Mini-Playback-Show war.
Das habe ich auch gedacht. Das war eine ganz tolle Kindersendung. Ganz toll, echt.
Das war so, boah, krass, keine Ahnung. Das war so heftig für mich, diese Mini-Playback-Show. So, halt, als Kind ist das so, als würdest du jetzt so ein Super Bowl-Halbfinale mit Beyoncé gucken. So hat
gefühlt
sich das als Kind
schon
für mich.
Ja. Und zwischenzeitlich gab es dann mal diese Wonneproppen, die waren auch immer so mega süß.
Was waren noch mal? Das waren die kleineren was war das noch mal?
Ja, die wurden irgendwie interviewt und die haben immer so Quatsch erzählt. Da hat Mareike Amado die so interviewt oder irgendwas erzählt. Erklär uns doch mal, was deine Mama macht, wenn du schimpfst. Und dann haben die das so aus ihrer Perspektive zum Beispiel erzählt. Und das war mal richtig lustig.
Oh Mann, ja. Und vor allen Dingen als Kind ist das ja noch mal was anderes. Als wenn man, für erwachsene Eltern ist halt mega süß und als Kind ist halt mega spannend, weil deine Generation wird interviewt, so mega heftig.
Voll.
Naja, auf jeden Fall. Meine Eltern haben früher Musik gemacht. Also die waren, wie Sam ja schon mal erzählt hat, eine Band, die halt so auf verschiedenen Feiern lokal gespielt haben. Unter anderem immer auf einem Tanztee. Das war immer so die weniger spektakuläre Veranstaltung. Am Sonntagnachmittag, wo halt so Rentner hingehen und dann wird da so ein bisschen Oldies gespielt und die können da so ein bisschen ihr Rentnerbein schwingen. Und das war immer, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, vielleicht wohnen da Menschen im Museumshof in Raden. Es war so eine Gaststätte, da war auch so ein riesen Spielplatz und ich bin da mal richtig gern mit hingekommen, weil da war halt so ein geiler Spielplatz, weißt du, wo so geile Spielgeräte waren und so.
Mhm.
So, und da war irgendwann so ein Sommerfest und da haben die so ein Zelt aufgebaut und in diesem Zelt war dann quasi eine Mini-Playback-Show, wurde da veranstaltet. Da konnten Kinder sich dann quasi anmelden und auf der Bühne was performen. Und ich und meine Nachbarsfreunde haben dann überlegt, wir müssen auf jeden Fall mitmachen. Und wir sind DJ Bobo, das Team von DJ Bobo. Und dann war halt der Nachbarsjunge, der so 2, 3 Jahre älter war als wir, der war halt DJ Bobo. Und ich und meine Freundin waren halt die beiden Sänger, ich glaube es sind zwei, ne, die beiden Sängerinnen von DJ Bobo. Und dann haben wir uns auch so die Haare gemacht, so Glitzer in die Haare gemacht und haben so kurze Metallic Shorts getragen und so.
Hey, da gab es also eine Verkleidungs-Area oder wie?
Nein, das hat man so mitgebracht einfach.
Ach so, okay.
Ne? Das war so, man konnte das da anmelden wahrscheinlich oder so, keine Ahnung.
Okay, verstehe.
Ich erinnere mich halt nur noch, dass wir dann da halt mitgemacht haben und da auf der Bühne standen und halt die DJ Bobo performt haben in diesem Zelt auf dem Museumshof in Raden in Ostwestfalen. Und das war für mich so aufregend, Sam, weil du weißt ja, ich und Bühnen ist eine schwierige Sache.
Mhm.
Das heißt, auch als Kind da auf diese Bühne zu gehen, das war für mich so eine große Überwindung und ich war danach so aufgekratzt, weil ich das halt wirklich gemacht hatte und ich fand es so krass, ich habe mich einfach gefühlt wie ein Star.
Süß.
Und dann habe ich das einer Freundin von mir erzählt, also einer, die ich nicht so gut kannte, aber habe ich so erzählt, ich war bei der Mini-Playback-Show in Raden und dann hat die halt so gesagt, ja, ist doch keine Mini-Playback-Show, das war nicht mal im Fernsehen. Wie viel haben denn da zugeguckt? 5 Leute, sie hat so richtig kacke reagiert und ich war richtig niedergeschlagen, weil ich war, wie alt war ich? 6 Jahre alt?
Mhm.
Oder 7 Jahre alt? Und in dem Moment war mir bewusst, das wird so groß, wie das war, das versteht niemand. Also ich habe diesen Moment so groß gefühlt, aber niemand hat passend darauf reagiert, auf dieses große Ereignis.
Keiner wollte Autogrammkarten haben.
Keiner wollte Autogrammkarten haben. Also habe ich die Geschichte ein bisschen abgeändert.
Ich kenne die Geschichte überhaupt nicht.
Und ab diesem Zeitpunkt war ich in der Mini-Playback-Show von Mareike Amado im Fernsehen.
Hat leider niemals jemand gesehen, weil der Auftritt so schnell war.
Ja, und irgendwie hat sich diese Geschichte verselbstständigt. Also irgendwann, ich habe das halt irgendwie 1, 2, 3 Freundinnen erzählt, die halt so mega krass begeistert waren. Und das waren dann aber auch Freundinnen, die 3, 4 Jahre später, 5, 6, keine Ahnung, als ich 9 oder 10 war, immer noch mit mir befreundet waren.
Mhm.
Und die dann natürlich, keine Ahnung, so random, du bist in der Stadt, ihr sitzt in der Eisdiele und dann so, ja, hier, Jaco, du warst doch auch mal in der Mini-Playback-Show. Verstehst du die Lüge, dass du konntest nicht mehr da raus.
Aber war das schon an dem Punkt, wo du es selbst geglaubt hast oder hast du mal gemerkt, dass du gelogen hast?
Teils. Also manchmal, wenn jemand die Mini-Playback-Show gedroppt hat, war kurz so ein Gedanke in meinem Kopf wie, ah ja, da war ich ja auch. Und dann so, oh nein, stimmt ja nicht, sind Lüge. So, also so war das so ein bisschen. Hey. Und irgendwie wurde es immer unangenehmer, weil umso älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, dass das wirklich eine richtige, also dass das eine Lüge ist und dass ich jedes Mal, wenn das jemand anspricht, also ich habe das nicht mehr genossen. Am Anfang war das so, ich will doch nur, dass ihr erkennt, dass das so aufregend war. Und dann nach 3, 4 Jahren war das so, oh mein Gott, ich lebe mit einer Lüge. Und ich hatte ganz doll Angst, dass das rauskommt. Und dann, Sam, hat mir jemand erzählt, als ich in einen neuen Freundeskreis kam, dass jemand, der über eine dritte Person aus diesem Freundeskreis, dass der auch in der Mini-Playback-Show war. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich ja Angst hatte, aufzufliegen. Was ist, wenn dieser Mensch vor, wenn ich, ich hatte richtig Angst, wenn ich diesen Menschen in der Stadt gesehen habe oder mit dem im Kreis stand. Ich wollte immer fliehen, weil vielleicht kommt das Thema Mini-Playback-Show auf und dann sagt er so Sachen wie, yo, Jaco, wie war das denn bei dir in der Umkleide? Oder irgendwas, ich wusste ja gar nicht, wie sieht es denn aus in der Mini-Playback-Show? Wie sehen die Umkleiden aus? Wie viel Zeit vergeht von wirklich, von wenn man in die Kugel geht und aus der Kugel rauskommt? Wann wird das gedreht? Morgens, mittags, abends, am Wochenende? Wie ist Mareike Amado wirklich? Ich wusste ja nichts. Ich hatte ja keine Fakten und Daten. Und es gab nicht das Internet, dass du dir ein Behind the Scenes angucken kannst von Mareike Amado auf in ihrer IG-Story. Es gab ja keine Fakten, die man einholen konnte. Das hat mich fertig gemacht, wirklich.
Ja, das glaube ich. Und dann?
Ja, gar nichts. Es ist gar nichts. Es ist nicht aufgeflogen, überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich musste 18 oder 19 Jahre alt werden, bis ich mich getraut habe, offiziell zuzugeben, früher als Kind war ich nicht in der Mini-Playback-Show und ich habe mir das ausgedacht.
Ah, oh Mann, das ist richtig süß. Das ist so richtig naives Kindergetue. Richtig geil.
Aber wenn du ein Kind bist, fühlt sich das riesengroß an. Also für mich war das so, wenn das jemand rauskriegt, ich konnte gar nicht mit Lügen umgehen. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen. Also ich habe nachts wach gelegen und habe gedacht, ich bin so ein schlechter Mensch. Wenn alle rausfinden, wie ich wirklich bin, dann will niemand mehr was mit mir zu tun haben.
Süß.
Ja. Das ist meine Kindheitslüge.
Die ist richtig schön und dagegen ist meine schon nicht mehr so süß, weil ich war nicht mehr so ein richtiges Kind. Ich habe auch ganz tief in mir gegraben und ich glaube, ich müsste mit meinen Eltern darüber sprechen oder möglicherweise auch mit meinen Geschwistern. Also ich war 11 oder 12 und ich habe mich so krass an diese Lüge reingesteigert, dass ich bis heute nicht mehr ganz genau oder dass ich viele Jahre nicht ganz genau wusste, wann mein erster Kuss wirklich passiert ist.
Oh Gott, deswegen hast du die Frage eben gestellt. Das hat meine Mutter früher immer gesagt.
Was denn?
Wenn du lügst, musst du es selber glauben. Das war ihr Tipp als Mutter.
Aber also das kannst du ja wirklich, also es ist ja wirklich erwiesen, dass du, das muss gar nicht bewusst sein, aber wenn du irgendeine Geschichte erzählst und dann stimmen irgendwelche Faktoren überein, dann glaubst du daran. Und ich habe ganz fest daran geglaubt, dass in den Sommerferien, meine damalige beste Freundin hat gesagt, ja, sie hätte jetzt einen Freund und wie es denn bei mir so war. Und dann hatte ich natürlich einen Freund in den 6 Wochen Sommerferien, der 5 Jahre älter war, logisch, war klar, ich war 12, er war 17, was für eine Kacke, aber egal.
Ah! Story.
Und dann habe ich wirklich mir so eine richtige, so eine Foto-Love-Story ausgemalt in meiner Fantasie und habe ihr das erzählt und habe ihr auch gesagt, dass wir rumgemacht haben und dass es richtig intim war. Und dann, ich weiß noch ganz genau, wie ich gesagt habe, und um 9:30 musste ich nach Hause und ich wusste, ich durfte niemals ever bis 9:30 draußen bleiben mit, keine Ahnung, 11 oder was weiß ich nicht, wie alt ich war. Und habe mir das so krass vorgestellt, so wie wir haben, da haben wir uns getroffen, haben wir miteinander rumgemacht und haben auf der Wiese gelegen und bla bla bla. und ich habe seinen Penis gespürt und so weiter. Also ich habe mir das richtig ausgemalt. Da stimmte nichts von gar nichts. Aber dann hat sie das natürlich weitererzählt. So, ja, Samira hat schon mit wem rumgemacht. Und ich war auf einmal der Mittelpunkt der Klasse. Und ich dachte so,
oh mein Gott,
das gefällt mir. Ich hatte so ein bisschen Angst, aber es gab keine Beweise. Also es hätte, die Leute hätten schon zu meinen Eltern gehen müssen und fragen müssen, was hat Samira am 13. August 2003 gemacht? 2021. Keine Ahnung. Es gab halt keine Beweise. Es gab kein Instagram, es gab kein irgendwas. Es war ja so, es ist komplett in meiner Fantasie entstanden.
Aber und niemand kann wissen, ob es stimmt oder nicht.
Wenn ich daran zurückdenke, ich habe meine Bilder so fantasievoll ausgemalt, dass ich trotzdem jetzt noch die Frisur erkenne von dem Typen, den ich mir damals ausgemalt habe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, hatte der auch 17 Eier in seinem Sack?
Auf jeden. Nein, da war es schon vorbei, da habe ich das nicht mehr geglaubt. Aber ich wusste, der hat hochgegelte Haare so vorne und der war eigentlich, der wohnte eigentlich in der Nähe von Köln und der hat da irgendwen besucht.
Klar, er wohnte in der Nähe von, auch noch ein Großstadtboy. Du hast richtig tief in die Tasche gegriffen.
Aber ich weiß auch, dass ich so ins Bett gegangen bin und das so richtig so ein bisschen geglaubt habe und gedacht habe, boah, ich hatte so einen schönen Sommerflirt.
Ey, weißt du was, ich kann das richtig doll verstehen. Ich wurde gestern richtig ungläubig angeguckt, als ich gesagt habe, dass ich mir manchmal so Sachen vorstelle. So zum Beispiel, ich bin beim Sport und dann höre ich ein Lied von Beyoncé und dann stelle ich mir halt vor, was für ein Outfit ich anhabe und das ist alles voll krass und dann gehe ich halt so da raus und dann bin ich halt richtig stolz auf mich. Ich habe voll das große Selbstbewusstsein, weil ich so einen krassen Auftritt hatte, weißt du?
Voll geil, ja, ich finde es richtig
deswegen,
geil.
Deswegen, ich fühl das richtig.
Ich habe das ganz, ganz doll heutzutage noch und das mache ich auch so als Art Meditation, Abschaltungsübung. Ich höre zwischendurch ganz selten mal ein klassisches Stück, irgendwie sowas ganz Bekanntes, ne? Mhm. So der Liebestraum oder sowas irgendwann. Und dann, wenn ich nur so diese klassische Musik höre, dann habe ich immer ein Märchen vor Augen. So wie Schön und das Biest oder so. Ich male mir das wirklich aus wie so ein Wald und dann mit einer Prinzessin und einem Pferd und so, weil ich das irgendwie mit so Walt Disney oder keine Ahnung was verbinde. Aber da kann richtig meine Fantasie auch da durchgehen.
Ich liebe das Schönste, finde ich.
Ja, also falls jetzt irgendjemand diesen Podcast gehört hat, der gedacht hat, ich hätte mit 11 irgendwas mit einem 17-Jährigen gehabt. Es war eine
Fake News.
And I'm sorry. Ja, ich habe es gefühlt. Das war meine Kindheitsfehler.
Ich finde es super. Ich finde auch, es ist so krass, wie man sich so schamlos auch in dem Alter Sachen ausgedacht hat, um cooler zu sein. Ne? Ich erinnere mich an einen Zeitpunkt, wie ich mit zwei Menschen, die du auch kennst, und auf diesem Raucherhof stand, diesem Fake-Raucherhof unter der Schwimmhalle.
Mhm.
Und dann hat mich der eine so gefragt, da war ich 14 oder so, seit wann rauchst du eigentlich? Und ich sag so, voll cool, seit 2 Jahren. Und dann habe ich eine Zigarette gezogen und auf einmal fangen die beiden richtig laut an zu lachen. Und ich sag so, wieso lacht ihr so? Du siehst, du rauchst genau wie jemand, der seit 2 Jahren raucht. Ich habe irgendwie seit 5 Minuten geraucht. Und dann habe ich das so voll verteidigt und habe mir voll die Geschichten ausgedacht. Das ist so geil, wie man in dem Alter einfach sich irgendeinen Scheiß ausdenkt.
Oh Mann, ich würde gerne noch viel mehr wissen, aber das ist alles so weit vergraben irgendwie.
Mann, wir müssen mal zusammen eine Nelly Furtado-Playlist hören. Ich schwöre dir, dir fallen richtig viele Sachen ein. So wie das bei Die Schöne und das Biest. So habe ich das so, nicht Die Schöne und das Biest, so wie bei dir bei klassischer Musik. Das habe ich manchmal, wenn ich dann irgend so einen Scheiß höre, wie, keine Ahnung, Don't Funk With My Heart von Fergie und auf einmal kommt so ein Bild in meinen Kopf geschossen wie, oh nein, da habe ich ja auf der Bühne gestanden im Lagerhaus. So.
Das weiß ich bei ganz hartem Liebeskummer. Ich weiß nicht, wen ich geliebt habe, weil ich weiß, dass ich 3 Doors Down gehört habe.
Here Without You, dieses Ding? Oder welche?
Weiß ich nicht mehr ganz genau. Eigentlich so eine Musik, die ich nicht so viel gehört habe, außer als ich ganz kurz irgendwie einen Sommer lang versucht habe, cool zu sein und gesagt habe, ja klar, Mann, ich höre voll Alternative-Krams und nur Nirvana. Und da habe ich das aber also richtig hart gefühlt und mich so reingesteigert. Ich kann mich da auch in Emotionen reinsteigern. Halleluja. Da ist
Es macht ja auch Spaß. Ich liebe das. Ich mache das auch richtig, richtig oft. Ich habe vorgestern Abend Titanic geguckt und war jedenfalls sehr zerstörerisch mal wieder.
Ja?
Ja, ich weiß nicht
geguckt.
Boah, keine Ahnung, der Film, ich weiß noch damals, es war der erste Film, der einen sehr starken emotionalen Einfluss auf mich hatte, weil ich wollte ihn unbedingt gucken, weil meine Nachbarin war irgendwie 5-mal im Kino und hatte mal so davon geschwärmt und ich war 12 und ich wollte ihn unbedingt gucken, hat meine Mutter, oh, das hat die immer gemacht, das geguckt und hat die grausamen Stellen sich aufgeschrieben, damit sie ihn vorspulen kann. Aber das Ding ist, die grausamste Stelle in Titanic ist ja nicht, wo jemand mit dem Kopf auf eine Schiffsschraube knallt. Der grausamste Moment ist ja, wenn klar ist, dass Jack Dawson tot ist und untergeht.
Das hat sie nicht vorgespult.
Nein, das ist ja nicht eklig oder grausam oder blutig, ach so, weißt du? Okay, ja. Sie hat einfach, also damit hat sie jetzt nicht gerechnet, dass das so einen krassen Einfluss auf mich hat. Und ich bin nicht drauf klargekommen, weil ich natürlich, ich war 12. Leonardo DiCaprio ist der schönste Mann der Welt in diesem Film und der tollste und der lustigste und der netteste. Ich war verliebt hoch 1 Million nach diesen 2 Stunden. Und dann war dieser Typ tot und ich habe vorher noch nie so eine emotionale Bindung in einem Film zu jemandem gehabt. Und ich lag nachts im Bett und habe halt geheult und musste beruhigt werden, weil ich nicht klar darauf gekommen bin. Mir musste gesagt werden, dass sein Schauspieler Leonardo DiCaprio lebt, der hat ganz viel Geld verdient, ist alles cool, so, weißt du?
Ja.
Aber was ich voll gerne in solchen Momenten mache, ist mir wieder vorgestern eingefallen, ich spiele das wie eine Spirale in meinem Kopf ab. Also ich leide ganz doll und ich heule ganz doll. Aber da, dieser Gedanke, der so wehgetan hat beim Film gucken oder beim Musik hören oder bei einer Erinnerung an früher, ich drehe das immer weiter im Kreis. Mhm. So, oh, vielleicht tut, komm, ich will, dass es noch einmal wehtut. Okay, komm, es soll noch einmal wehtun. Total gestört eigentlich, aber auch schön.
Ich kann das auch nachfühlen, ja. Ganz kurze Frage nochmal zu dem Film Titanic. Also ich weiß, dass Kate Winslet damals, nee, warte mal, Rose DeWitt Bukeda, glaube ich, dass die damals 17 war. Und irgendwie ist Leonardo DiCaprio in meinem Kopf 16 gewesen. Habe ich das richtig?
Was? Die waren doch nicht so jung, oder?
Doch, sie war übelst jung. Und er war, jetzt ist mir gerade eingefallen, er war ja noch jünger, glaube ich. Und dann kam noch dieser komische Mann, der da, den sie da noch angerotzt hat.
Warte mal kurz. Hast du da irgendeinen Zugang zum Internet, dass du das googeln kannst? Ey, Sam, das kann ich nicht glauben. Ich habe selbst gedacht, die sind Mitte 20 in dem Film.
Warte, ich google jetzt.
Wie pädophil war ich dann vorgestern in meinem Kopf?
Warte mal, Titanic?
Du musst ja nur gucken, wann der Film veröffentlicht wurde und wie alt Leonardo DiCaprio, wann Leonardo DiCaprio geboren ist. Dann können wir rechnen.
Ach so, ja. Nee, so meine ich das aber gar nicht.
Sondern?
Also du willst jetzt den... Du willst wissen, wie alt Leonardo DiCaprio zu dem Zeitpunkt war. Ja, der war, glaube ich, schon über 20. Mir geht's eigentlich mehr, wie alt die Protagonisten waren.
Ach so, die sollen so alt in diesem Film sein.
Ja, und das finde ich so merkwürdig.
Hä? Aber ein 16-jähriger Typ, der soll der weise gewesen sein?
Ja, das ist ja jetzt hier gerade die große Frage.
Wie soll der denn mit... Nein, Moment, Sam. Also mit 16...
Nee.
Öffnest du doch nicht dein Skizzenbuch und sagst, übrigens hier, das sind die 20 Prostituierten, die ich letztes Jahr in Frankreich gemalt habe.
Nein, nein, er ist 20 gewesen.
Okay. Trotzdem jung.
Er ist 20 gewesen, also es gibt hier tatsächlich so eine Seite bei fandom.com. Er ist 1892, Jack Dawson ist 1892 geboren und die Titanic ist 1912 untergegangen, wie wir wissen.
Okay.
Und aber
wie alt
20?
War Leonardo DiCaprio zu dem Zeitpunkt?
Das gucken wir jetzt auch nochmal nach. Okay, Titanic. Ich mochte immer die Leute nicht, die Titanic gesagt haben. Die haben mich richtig provoziert. So meine Mutter. Ja, ganze Titanic gucken. Das heißt Titanic. Also der ist von 1997, der Film.
Mhm.
Und der Leonardo ist geboren 74.
74? Oh mein Gott, der 74, 74, 84, 84. 94, 23 war der.
Ja, okay, das.
Ja, cool. So pädophil war das dann doch nicht von mir.
Ach, ich finde den auch immer noch cute. Irgendwie. Also ich mag den gerne.
Das heißt, er ist 14 Jahre älter. Ach, kann man auch noch machen, ne? Ach, ich finde den so cool, den Typen, ne?
Jaco, wie sieht's aus? Willst du eigentlich noch einen Zettel ziehen oder ist jetzt hier Game Over?
Ich weiß nicht, was sagst du?
Wir können noch einen kurzen ziehen. Hast du irgendeinen kurzen?
Mal. Verdammt, das ist das Problem, wenn man sie aufgeschrieben hat und zusammengefaltet hat. Man kann nicht einfach cheaten und auswählen. Gib mir ein bisschen Zeit, ja? Wir haben sehr viel diepe Themen hier noch dabei.
Ja, ich kann sonst... Ich habe hier noch mal in die Dusche pinkeln. Also die Ekelhaftigkeit, die ist heute, glaube ich, wieder ganz vorne mit dabei, oder?
Die ist auf jeden Fall vorne mit dabei.
Wobei eigentlich geht's auch, muss ich sagen. Also wir haben über Intimrasuren oder Frisuren oder auf jeden Fall über untenrum gesprochen, aber das war überhaupt nicht ekelig. Und Rosetten mit Haaren sind auch nicht eklig. Also von daher mit Klabusterbärchen vielleicht, aber nicht ohne.
Das ist wirklich eklig. Oder Mann, das sind auch so diese Fake News von früher, wenn du so irgendwelche Sachen, wie hießen das nochmal, diese komische Geschlechtskrankheit, die sich Menschen ausgedacht haben. Ich glaube, die haben sich Blue Waffle.
Noch nie gehört. Was hatte die in sich?
Ja, kannst du ja mal googeln gerade, Blue Waffle. Der dankt mir später.
Ich möchte nicht.
Ja, es soll eine Geschlechtskrankheit sein. Ich glaube, dass das aber einfach fiktiv ist. Ich glaube, das hat sich irgendwer ausgedacht. Das gibt's überhaupt gar nicht.
Los, Bambusbjörn.
Kann das unser Maskottchen werden, ein Bambusbjörn?
Ich liebe es. El Hotzo hat neulich gesagt, man kann eigentlich jeden deutschen Vornamen als Beleidigung
da
nehmen.
Da musste ich auch dran denken. Ich dachte sofort an du Carsten, ey. Das ist immer noch mein...
Voll der Robert.
Mann, El Hotzo ist einfach der Beste. Wirklich. Ja,
der ist richtig witzig.
Obwohl der richtig auf Post, der disst richtig auf Podcast.
Kann ich mit umgehen.
Kann ich auch mitleben. Es gibt Menschen, da kann man es mitleben. Okay.
Ich habe gezogen.
Fake Friends. Samira, hattest du Fake Friends?
Dieses Wort ist so traurig einfach, ne?
Das ist also, ein Widerspruch in sich. Wo du denkst, du bist mit jemandem befreundet, aber derjenige, das sagt man ja immer so, wenn jemand aus den falschen Gründen mit dir befreundet ist, glaube ich auch so ein bisschen, ne, um dich auszunutzen oder nur so Snitch-Moves macht, hintenrum, dich betrügt.
Ich gehe gerade so systematisch alle Leute durch, mit denen ich abhing, seitdem ich 10 Jahre alt war. Und eigentlich fand ich die immer alle relativ cool. Also ich habe immer so eine kleine Handvoll richtig guter Freunde gehabt und irgendwie haben die meisten Freundschaften sich bis heute auch gehalten. Klar waren da irgendwie Leute bei, die man so aussortieren musste, aber so Hardcore-Fake-Friends, weiß ich nicht, fällt mir gerade irgendwie nicht so richtig was zu ein. Kannst du da was zu sagen?
Ich glaube, das hat auch einen Grund, warum dir nichts einfällt. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Grund wie bei mir, würde ich sagen. Das hat sich nämlich jemand auch gewünscht. Also ich weiß, dass ich das mal aufgeschrieben habe, weil das ein Wunsch einer Zuhörerin war. Und ich fand es total spannend, weil dieses Thema so häufig im Internet gewünscht wird. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die viel, viel schneller Opfer von so etwas werden als andere. Also ich merke das ganz, ganz doll, dass ich habe zum Beispiel Freunde oder richtige Freunde, halt wirklich, das sind meine Freunde, bei denen ich richtig doll merke, dass die keine Antennen haben für Lügen, für fehlende Authentizität. Also damit meine ich nicht Social Media Authentizität, sondern wirkliche Authentizität. So, der mir gerade gegenüber sitzt, ist der real? Meint der das, was er sagt, wenn er liebevolle Worte nimmt, wenn er mir Versprechungen macht? Ich spüre das sofort, wenn jemand Scheiße labert. Ich merke das. Ich habe schon Leute getroffen, die haben mir so viel Zucker in den Arsch geblasen. Dann gehen, Kevin hat das auch, wir gehen raus, gucken uns an und sagen so, boah, Alter, was war das denn für ein Opfer? Weil wir sofort merken, der ist fake. Der ist so fake gewesen. Hatten wir mal die Situation, dass wir so, alle waren so voll begeistert von so einem Typen auf einer Party und Kevin und ich haben uns angeguckt, wie ernsthaft, die kaufen dem das ab? Und es gibt Leute, die haben da nicht so ein Gespür für und die gehen Leuten auf den Leim.
Mir fällt gerade doch was ein.
Was denn?
Das ist gar nicht so lange her. Das ist eine Freundschaft, die eigentlich aus dem Studium ist. Also das ist ja noch nicht so lange her. Aber man hat sich immer oberflächlich gut verstanden. Aber du hast dann gemerkt, dass da immer eine Art irgendwie ekelhafte Konkurrenz da war. Also es waren negative Gefühle da. Und ich spüre das. Also ich würde auch sagen, dass ich das spüre mit, ist jemand ehrlich zu mir? Was will die Person wirklich von mir? Wie kann ich die zuordnen? Und mir ist es total wichtig, dass man direkt am Anfang Tacheles redet. Ich will da gar nicht um heißen Brei reden, sondern man total ehrlich ist, man über Ängste und auch Sorgen reden kann. Und wenn da irgendwie jemand ist, der die ganze Zeit so tut, als hätte er so eine super krasse, astreine Fassade und läuft alles und kann keine Schwächen zugeben, dann ist das schon ein bisschen fragwürdig, würde ich sagen. Also wenn immer alles so tutti ist und ich bin so super organisiert und ich bin so klasse hier und ich bin so klasse da und du merkst einfach, dass dir das nicht gut tut. Das ist auch so ein bisschen diese toxische Geschichte bei Freundschaften, das möchte ich gar nicht sagen in diesem Zusammenhang, Bekanntschaften.
Mhm.
Ja, und irgendwann, wenn man sich dann nicht mehr sieht, dann trennt sich die Spreu vom Weizen und dann denkst du dir so, ja, das dauert ja manchmal auch ein bisschen länger, ne? Dann siehst du die Person irgendwie 2 Monate nicht und denkst einfach so, ich bin voll entspannt, seitdem diese Person nicht mehr in meinem Leben ist. Das war fake, das war irgendwie nicht echt, möglicherweise. Also das war auf jeden Fall so eine Bekanntschaft, wo ich gedacht habe, so boah, Alter, krass, das ist irgendwie hier so mega merkwürdig. Ich möchte das nicht,
Ja, es ist ja auch, es kommt ja auch so ein bisschen immer drauf an, wie viele Leute lässt man in sein Leben, ne? Also ich habe zum Beispiel Freunde, die sind mega krass extrovertiert, die haben immer richtig, richtig viele Leute um sich, auch viele neue Leute um sich und da kann sowas natürlich auch mal zum Beispiel sehr schnell passieren, dass da mal jemand reinrutscht, der vielleicht ein bisschen unangenehm wird oder wo einen was von hinten einholt, wo man nicht drüber nachgedacht hat. Das ist bei mir ein bisschen anders, weil ich doch einen relativ kleinen Kreis habe, den ich sehr gut kenne. Und wer da reingelassen wird, der wird schon ganz genau geprüft. Dann kommen meine Schlangenaugen und sagen, und jetzt wirst du gescannt von Kopf bis Fuß. Jetzt stelle ich dir die wichtigen Fragen. Und dann merkst du natürlich so recht schnell vielleicht, wie jemand ist, wenn du so wirklich 1:1 mit jemandem nur bist, weißt du? Ja. Ist ja auch was anderes. Bist du immer in einem Freundeskreis, merkst du gar nicht. Da ist eine Person, mit der sitzt du nie 1:1 da und redest über intime Sachen. Die ist einfach immer mit im Raum und ist freundlich und hups, auf einmal sitzt die nackt auf deinem Freund drauf. Gibt ja Menschen, die sowas viel, wo sowas viel passiert in großen Kreisen oder so, ne? Sowas ist mir Gott sei Dank nie passiert, würde ich sagen. Ja, aber ansonsten, ja, also ich weiß nicht, ich kann da nicht so einen richtigen Tipp geben, weil ich auch selten in richtig großen Gruppen unterwegs bin. Und wenn die Gruppe größer ist, dann sind das alles Leute, die ich im Einzelnen richtig gut kenne. Aber wenn man irgendwie schon das Gefühl hat, dass jemand ein Fake-Friend ist, dann sollte man den vielleicht aussortieren.
Wahrscheinlich kommt das auch so ein bisschen auf Lebenslage an oder so, wenn du zum Beispiel irgendwie 17, 18, 19 bist und die ganze Zeit Party machst und da irgendwie so sich so eine, ich kenne diese Party-Freundschaft, mit denen weißt du, mit denen kannst du jede Party mitnehmen. Aber die tiefen Gespräche, wenn du Stress mit deinen Eltern, mit deinem Freund oder mit sonst irgendwelchen Ängsten hast, da kannst du nicht mit drüber, also nicht darüber sprechen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das Fake Friends nennen kann, aber es gibt oberflächliche Freundschaften, Bekanntschaften, es gibt einmal diese Tiefen. Und
bei oberflächlichen kann es halt richtig schnell passieren, weil du noch nicht under the surface geguckt hast. Ist halt einfach so.
Total. Und ja, in jeder Lebenslage gibt es solche und solche und so, aber ich bin total froh, dass ich irgendwie so meine Handvoll wirklich guter, enger Freunde habe, wo ich weiß, egal was, ich schwöre bei Gott, ich kann mit denen darüber sprechen. Das ist super krass wichtig.
Ich muss sagen, ich bin auch froh, dass mir nie was richtig, richtig Schlimmes passiert ist, weil ich erinnere mich gerade, random kam gerade so ein Ding in meinem Kopf auf. Ich erinnere mich damals, dass in meinem Freundeskreis damals ein weiteres Pärchen war. Und die hatten oft so ein bisschen Struggle, weil er hat sich schon viel woanders hin umgeguckt, falls du verstehst, was ich meine. Und sie war so total caring und hat voll viel verziehen und keine Ahnung. Und eine ihrer engsten Freundinnen zu dem Zeitpunkt war auch ein Mädchen, was bei uns aus der Stadt kam. Und ich habe dann damals mitgekriegt, wie einfach diese Freundin mit ihrem Freund geschlafen hat. Ich habe das gehört. Und sowas finde ich immer super krass, wenn ich sowas mitkriege. Also ich frage mich, was das für ein unfassbar schlimmer Moment ist, wenn du zum Beispiel ich kenne den Moment, wie es ist, wenn du herausfindest, dass dein Freund dich betrügt. Aber wenn du herausfindest, dass dein Freund dich mit deiner Freundin betrügt. Oh mein
Worst case,
oh mein
Alter.
Gott. Und da hatte ich eigentlich immer ein ganz gutes Näschen. Ich habe zwar auch mal ein paar fragwürdige Leute kennengelernt, besonders so Party-Freundschaften, aber ich war immer relativ gut im Beobachten. Also ich habe dann so Mädels beobachtet zum Beispiel, die, ich weiß nicht, also wenn ich zum Beispiel schon wusste, okay, und es gab so ein paar Kandidatinnen in meinem Leben, die habe ich kennengelernt, da wusste ich ganz genau, okay, die stehen zum Beispiel auf vergebene Männer oder die haben eine Freundin von mir ganz hart gesnitcht. Dann habe ich da einen Kreis drum gemacht, weil ich wusste, vertraue auf den Erfahrungswerten, die du beobachtet hast. Da bin ich dann schon voreingenommen aus dem Weg gegangen. Aber ich habe auch jetzt keine spezielle Geschichte, muss ich sagen. Gott sei Dank. Kann man ja auch mal froh sein, dass man nichts Schlechtes zu erzählen hat.
Ich denke, ich bin gerade so auch schon wieder in diese Vergangenheit zurückkatapultiert und denke an so Snitch-Moves.
Ich habe nie so richtig Probleme gehabt mit sowas. Ich habe sowas oft bei anderen beobachtet, dass da sowas passiert ist, aber Ich habe selbst, glaube ich, nie was richtig Schlimmes erlebt, dass jemand... Ich hatte höchstens vielleicht meine Freundin, die irgendwo mal was Fieses über mich erzählt hat und dann habe ich die aussortiert oder so.
Also, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie, dass jemand blöd zu euch ist oder irgendwie doofe Sachen über euch sagt, Piu. Tschüss.
Piu. Lass sie wischen, nimmst eine frischen. Das geht, funktioniert nicht so gut. Ich wollte es von Boyfriend auf Girlfriend übertragen, war nicht so ganz akkurat. Ja.
Okay, liebe Jaco, sind wir ja irgendwie so langsam am Ende unserer Sendung angelangt.
Aber ich glaube sowas von. Ich bin jetzt auch leer geredet. Ich brauche jetzt einen kleinen Teller mit Essen drauf, dass mein Gehirn etwas besser funktioniert.
Ich auch. Naja, auf jeden Fall war es mir wieder eine Freude.
Und es war ein Fest.
Genau.
Wir sprechen uns in einer Woche wieder.
Genau, bis nächste Woche Sonntag. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.